Wir hören die Lesung aus Matthäus 12, die Verse 1 bis 14. In jener Zeit ging Jesus an einem Schabbat durch die Felder. Seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu ihm: Was deine Jünger da tun, ist am Schabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten? Wie er ins Haus Gottes ging und wie sie die geweihten Brote aßen, die doch weder er noch seine Begleiter essen durften, sondern nur die Priester. Und habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Schabbat im Tempel Dienst tun? Sie betreten also die Schabbatvorschriften und werden trotzdem nicht schuldig. Und ich sage euch, hier ist einer, der ist mehr als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Denn der Menschensohn ist Herr über den Schabbat. Daraufhin ging Jesus weiter und er suchte die Synagoge jenes Ortes auf. Dort war ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Jesus wurde gefragt: Ist es erlaubt, am Schabbat zu heilen? Man suchte nämlich einen Vorwand, um ihn anklagen zu können. Jesus erwiderte: Angenommen, jemand von euch hat ein Schaf und es fällt am Schabbat in eine Grube, würde er es dann nicht sofort herausziehen? Nun ist aber doch ein Mensch viel mehr wert als ein Schaf. Also ist es erlaubt, am Schabbat Gutes zu tun. Dann befahl er dem Mann: Strecke deine Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie war wieder heil, wie die andere. Die Pharisäer jedoch fassten, als sie die Synagoge verließen, den Plan, Jesus zu beseitigen.
Dirk, hast du meine Sachen mitgenommen? Du kannst sonst gerne eine Predigt halten. Dankeschön, viel mal. Ja. Wir haben noch Witz gemacht vor dem Gottesdienst. Auch können spontan Predigt übernehmen. Aber du hast das, glaube ich, sehr ernst genommen, gell? Irgendwann wird es passieren. Also, liebe Gemeinde, am Anfang habe ich gesagt, habe angeknüpft, was du, Barbara, gesagt hast, das Seufzen, eine Jahreslosung tut alles in der Liebe. Und wenn man so ehrlich ist, merkt man, es geht nicht lang am Morgen, dann habe ich das schon mal nicht geschafft. Aber man schafft es ja auch, gell? Aber wenn man ehrlich ist, das andere kommt sehr, sehr schnell vor. Und ich gehe jetzt weiter in Hochdeutsch, weil ich gebeten worden bin, heute Hochdeutsch zu sprechen, weil Leute da sind, die das viel besser verstehen und das Schweizerdeutsche eigentlich nicht. Also, Seufzen. Jesus hat auch ab und zu geseufzt, wenn seine Jünger wieder einmal stritten, wer von ihnen der Beste und Höchste sei. Da hat Jesus geseufzt und die Augen verdreht wahrscheinlich. Oder wenn sie die Gleichnisse einmal mehr nicht verstanden hatten, heißt es auch, er habe geseufzt und dachte, die kommen wirklich nicht raus, sind die so schwer vom Begriff. Und trotzdem hat er es immer wieder geschafft, solche begriffsstutzige Anhängerinnen und Anhänger auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch korrupte Beamte, mindestens einer gehörte zu seiner Jüngerschaft, oder auch, wenn er Kranke heilte, die haben nicht gut gerochen. Aber er hat es geschafft, denen gegenüber wertschätzend, auch geduldig zu begegnen, sie auch zu berühren. Das hat er geschafft. Wie hat er das gemacht? Mir hat eine Beobachtung geholfen von Bill Wilson. Vielleicht kennt die eine oder der andere von Ihnen Bill Wilson. Er ist der Gründer der Metro Church in New York. Und diese Metro Church hat in den 1990er Jahren angefangen, in den verwahrlosesten und kriminellsten Gegenden New Yorks für Kinder eine Sonntagsschule anzubieten. Mit Bussen sind sie samstags und sonntags durch die Straßen gegangen und haben die Kinder eingesammelt, die da irgendwo auf der Straße spielten oder nichts zu tun hatten. Und nicht wenige sind das. Es sind tausende Kinder, die sie holen am Samstag und am Sonntag. Mit Spiel, Spaß und Kreativen geben sie ihnen zu verstehen, dass sie wertvolle Kinder sind und dass es sich lohnt, Jesus nachzufolgen und Jesus in seinem Herz aufzunehmen. Sie geben den Kindern Werte mit auf den Weg, die sie auf den Straßen und in den oftmals kaputten Familien nicht vermittelt bekommen. Das ist Samstag, Sonntag. Von Montag bis Freitag fahren dieselben Mitarbeitenden mit den Bussen nochmals in die Quartiere, vorbei an den Prostituierten, vorbei an den Drogenhändlern und Kriminellen, um die Kinder zu Hause zu besuchen. Vor allem die, die krank sind, nicht in die Schule gehen oder die Eltern vergessen haben, sie in die Schule zu schicken, weil die Mutter früh arbeiten muss oder am Anschaffen ist, da versuchen sie in die Bresche zu springen und nahe bei diesen Kindern zu sein. Und ihre Arbeit blüht. Ein Freund von mir ging sie besuchen vor 1,5 Jahren und war sehr beeindruckt, wie das heute immer noch eine blühende Arbeit ist. Das ist die eine Seite. Doch Bill Wilson gibt ganz offen zu, nicht alle Mitarbeitenden haben es ausgehalten, das Elend und die Probleme mit anzusehen. Einige haben den Dienst ausgebrannt und erschöpft wieder an den Nagel gehangen. Einige nach ein paar Jahren, andere nach ein paar Monaten, die sagten, das ist mir zu viel, ich schaffe das nicht mehr, dorthin zu gehen. Bill Wilson, der Leiter der Bewegung, hat das sehr beschäftigt und er hat nach Gründen geforscht und er ist am Schluss gekommen, bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen ist die Denkweise dieser, er nannte es, Ghetto-Kultur, in die Mitarbeitenden eingedrungen und die Ghetto-Kultur lautet, niemand kümmert sich um mich, ich schaffe es sowieso nicht, es gibt keine Hoffnung und keine Zukunft. Diese Kultur sahen sie immer wieder in den Augen der Kinder und manchmal auch in den Augen der Eltern. Und die sei in viele von ihnen, nicht in alle, in viele eingedrungen. Und er hat gesagt, wenn wir nicht aufpassen oder wenn man nicht aufpasst, wird man genau zu dem, was man bekämpft. Und das ist mir geblieben. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir ein Stück wenigstens zu dem, was wir bekämpfen. Wir wollen es eigentlich bekämpfen, aber das, was man bekämpft, hat auch eine Macht und kommt auf dich zurück. Also, obwohl diese Mitarbeitenden die Hoffnungslosigkeit bekämpfen wollten, ist genau diese in viele eingedrungen. Ich sage es immer viele, nicht in alle. Und es gibt auch Leute, die aus anderen Gründen aufgehört haben, aber hat beobachtet, dass das ein Hauptgrund war, warum viele aufgehört haben, dort weiterzuwirken. Und laut ihm besteht ein möglicher Ausweg darin, dass wir ganz allgemein im Leben nicht etwas bekämpfen, sondern uns für etwas einsetzen. Einfach gesagt, nicht etwas bekämpfen, sondern sich für etwas einsetzen. Das ist eine ganz andere Ausgangslage und eine ganz andere Haltung. Und er hat gesagt, es braucht eine ständige Erneuerung des Geistes, um sich für Menschen einzusetzen, anstatt sich über destruktive Strukturen zu ärgern und sie versuchen zu bekämpfen. Kennen Sie das? Sich zu ärgern über Missstände, das passiert bei mir automatisch. Ich muss mich gar nicht groß Mühe geben, ich reg mich über das und das und das auf, sei es Weltpolitik oder in der Nachbarschaft. Es braucht eine Erneuerung des Geistes, um all dem den richtigen Stellenwert zu geben. Und sich nicht nur zu ärgern ab dem, wo man sich wirklich ärgern kann, sondern einen anderen Zugang zu haben. Was möchte ich tun? Was möchte ich versuchen zu ändern? Einen positiven, was möchte ich bringen, als sich zu ärgern? Das ist nicht gut und das und das. Fromm ausgedrückt ist das schon ein geistiger Kampf. Und wahrscheinlich brauchen wir große Unterstützung voneinander, dass das möglich ist, sich nicht herunterreißen zu lassen von all dem Negativen, das ja auch da ist. Wilson und seine Mitarbeitenden sagen, wir gehen nicht in die Ghettos, um Kriminalität und Prostitution zu bekämpfen. Wir gehen in die Ghettos, um den Kindern Liebe zu bringen, mitten hinein in die Ghetto-Kultur. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Von der Ausrichtung her. Er sagt nicht, dann läuft alles von alleine. Aber er sagt, es ist ein guter Schutz. Kein Rezept, aber ein guter Schutz, dass wir damit umgehen können, mit dieser ganzen destruktiven Kultur. Es guckt niemand, es hat eh keinen Sinn, weil die dringt auch in dich rein. Sie sagen, wir bekämpfen nicht, wir bringen Liebe im weitesten Sinn. Und diese Kultur, diese Ausrichtung am Leben zu halten, das braucht schon was. Es braucht eine Gottverbundenheit. Es braucht eine ehrliche Fehlerkultur. Es braucht, dass man voneinander ehrlich sein kann und nicht einander richten, was man falsch macht. Es braucht einen Boden, damit das möglich ist. Und er sagt, es ist möglich. Kehren wir zurück zu Jesus. Er hat es nämlich genau auch so getan. Und darum stand er im Clinch mit der damaligen religiösen Elite. als er mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten, wie es so oft heißt in der Bibel und wie du, Dirk, vorher gelesen hast. Anders gesagt, einer der großen Unterschiede war zwischen Jesus und jenen, dass sie, die religiöse Elite oder ein Großteil von ihnen, etwas bekämpften und er sich für etwas einsetzte, nämlich für das Reich Gottes. Und sich einsetzen für das Reich Gottes bedeutete, dass verachtete Menschen wieder Würde bekommen, dass Kranke gesund werden, dass Rechtlose zu ihrem Recht kommen. Für das ist er gekommen. Und viele Begegnungen, die Jesus mit Priestern und Schriftgelehrten hatte, liefen darauf hinaus, dass sie versuchten, ihn zu ertappen, wenn er in ihren Augen etwas Unerlaubtes getan hatte. Also die Perspektive der Fehlerkultur. Was darf man nicht? Was könnte eine Gefahr sein? Was müssen wir verhindern? Wir haben es in der Lesung gehört. Und sie konnten sich furchtbar aufregen, wenn er zum Beispiel am Sabbat Kranke heilte. Das darf man doch nicht. Ist eine Gefahr. Ehren ablesen am Sabbat. Das ist Arbeit. Achtung, Achtung, Gefahr, nicht machen, steht so geschrieben. Ihre häufigste Anfrage an Jesus beginnt mit den Worten: Ist es erlaubt? Sie selber, und ich male jetzt hier extra schwarz-weiß, gell? Es gibt auch Pharisäer, die sich sehr geöffnet haben für die Botschaft von Jesus. Aber auch die Bibel tut ein bisschen pointiert reden und darum machen wir es heute Morgen auch so. Also, viele Pharisäer und Schriftgelehrten sagten am liebsten, was nicht erlaubt ist, und das ist ja per se nicht falsch. Manchmal muss man wirklich gegen etwas Stellung beziehen, das ist ja okay. Es geht vielmehr um eine grundsätzliche Herzenshaltung, um eine Grundausrichtung, um das geht es. Und die Frage, was bekommt im Herzen Überhand? Es ist auffällig, wie die religiöse Elite damals den Zugang zu den Herzen der meisten Menschen verlor. Jesus gegenüber aber haben sie ihre Herzen geöffnet. Das steht auch oft so geschrieben. Wenn Jesus was sagte, hätten sie zugehört, weil er ganz anders gesprochen hatte, wie das, was sie gewohnt waren. Woran lag das? Weil er sich für etwas einsetzte, das Reich Gottes, und nicht nur sagte, was wir wieder falsch machen, was zu verhindern gilt, und mit der Zeit eine Brille aufzuhaben, die überall die Fehler entdeckt, überall das Falsche, das Dunkle, was zu bekämpfen gilt. Hier drin entscheidet sich das Ganze. Und nochmals, es geht um eine Grundhaltung. Ja, man muss mal Fehler ansprechen, aber wenn das die Grundhaltung ist, das hat etwas Dunkles. Da entsteht wenig Leben. Und bei Jesus war es anders. Ich bringe das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes. Und schaut mal, da wächst es auf. Da wird jemand geheilt. Da rede ich auf Augenhöhe mit einer Frau, was uns niemand gemacht habe. Die Frau, die lebt auf. So oder so. Mich dünkt, nicht nur wir als Kirche, auch einzelne Menschen, also wir stehen in der Gefahr, häufig gegen etwas zu sein, anstatt für etwas. Und noch einmal, beide Haltungen haben Auswirkungen auf unser Herz und wie wir auch wahrgenommen werden von anderen Menschen. Menschen, die in ihrer Grundhaltung für etwas sind, strahlen das auch aus. Und nicht, weil das perfekte Menschen sind, die alles richtig machen und nur vorbildlich handeln würden. Nein, ich glaube, mit dieser Grundhaltung klebt automatisch etwas Hoffnungsvolles an uns. Und nochmals, nicht, was muss ich jetzt machen und so, sondern es ist die Grundhaltung. Und da strahlst du automatisch mit deinem Sein, nicht mit deinem Tun, etwas Hoffnungsvolles aus. Und wenn es nur ein kleiner Aspekt ist im Leben. Kennt ihr solche Menschen? Oder seid ihr selber so jemand, wo immer wieder spürt, wenn ich mit der zusammen bin, da ist so ein Boden, wo etwas Lebendiges entsteht, wo grundsätzlich etwas Hoffnungsvolles da ist, das gut tut. Und wenn ihr so jemanden kennt, dann wisst ihr auch, das sind nicht die Perfekten, die haben auch Eheprobleme oder mit den Kindern Probleme oder so, aber da ist was da. Etwas Hoffnungsvolles, etwas Lebendiges. Und das haben die Menschen damals Jesus angespürt. Und ich glaube, es ist heute noch so. Nochmals, nicht Perfektionismus, sondern diese Grundhaltung. Ich als Christin und Christin bin da, um frohe Botschaft zu bringen, um ein Wort der Hoffnung reinzubringen, um auch Hoffnung anzunehmen, aufzusaugen, wenn ich selber nicht mehr kann. Das macht etwas und das spürt man. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15 heißt es, Christus allein ist der Herr, haltet ihn heilig in euren Herzen und weicht vor niemand zurück. Jetzt kommt's. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Hat schon jemand sie gesagt, warum bist du so von Hoffnung erfüllt? Ich muss auch ehrlich sein, so oft kommt das nicht vor, aber ich stelle mir vor, die haben nicht gefragt, da die Christinnen und Christinnen, hey, kannst du mir erklären, wie das ist mit, da kommt irgendein heißes Eisen, hey, wie ist es mit der Endzeit oder weiß ich was. Die Menschen haben gefragt, erklär mir mal, warum ist bei euch etwas Hoffnungsvolles da? Und sie haben nicht gefragt, warum habt ihr Recht in dieser Frage oder Unrecht? Warum ist bei euch Hoffnung? Und ich glaube, das ist so ein Kompass, wenn ich den Faden nochmal aufnehme, wie ich hoffe, wie wir als Christinnen und Christen wahrgenommen werden, als Einzelne oder als Gemeinschaft. Nicht, dass wir hier die besten Lieder und die tollsten Kirchenraum, weiß ich was, haben. Das haben wir ja, gell? Aber wenn jemand kommt und sagt, hey, sind ganz normale Menschen mit Ecken und Kanten, aber ich spüre hier, das ist eine Hoffnung, da ist was da, wo Leben ist. Vielleicht kann man es manchmal gar nicht so festmachen, aber es ist da. Ich kenne das, ich habe das schon oft erlebt. Wenn ich manchmal in den Ferien oder sonst mal irgendwo in einem Gottesdienst bin oder in einer Kirche, habe ich den Eindruck, ich spüre es manchmal, ob hier eine Atmosphäre des Lebens, der Hoffnung ist, oder ob hier etwas Totes ist. Und es geht mir nicht, um das zu bewerten, aber ich glaube, das spürt man. Und die Hoffnung ist nicht, weil ich sage, oh, die haben die tollste Sängerin, die tollsten Instrumente, die schönste Orgel, das ist es nicht. Ich war schon in ganz schäbigen Kirchen, ganz wenig Leute im Gottesdienst, aber ich habe gespürt, da ist eine Hoffnung, da ist etwas Lebendiges. Und wie gesagt, seine Grundhaltung und nicht, oh, jetzt muss ich das auch noch machen und das ist so ein Geschenk, Reich Gottes annehmen, das hier drinnen sacken lassen, nähren lassen, Augen offen haben und das zu leben. Ich bin überzeugt, so viele Menschen, die da rumlaufen, außerhalb von christlichen Gemeinschaften, suchen genau das. Ich habe vor 2 Wochen darüber gepredigt, so eine Stimmung von, es wird alles schlechter und schwieriger, Krieg kommt näher, auswegslose Situationen. Ich habe auch keine Lösung, wahrscheinlich niemand für uns im Israel-Gaza-Konflikt oder in Ukraine. Aber bist du ein Mensch, der sagt, Krieg wird nicht das letzte Wort haben? Oder auch, wenn du nicht mehr kannst, ich bin mit dir, ich bleibe einfach bei dir. Ich habe auch keine Antwort, was jetzt helfen könnte, aber ich bin da, ich begleite dich. Von so einer Haltung geht Hoffnung aus und das merkt man. Mir macht es weh, mir hat es letzte Woche sehr weh gemacht. Jemand hat gesagt, Priesterin, ein Priester. Wenn früher Menschen Priester vor sich gesehen haben, haben sie einen Gottesdienst vor sich gesehen, rote oder weiße Gewänder und so eine Feier. Wenn du heute Priester vor dir siehst, sehen die Menschen einen alten Mann vor sich, der Kinder missbraucht. Das klingt jetzt wieder schlimm, aber das hat sich so verändert in 10 Jahren. Früher hast du gesagt, okay, das ist Kirchensetting, finde ich vielleicht langweilig und so. Heute Kindsmissbrauch, erste Assoziation mit katholischer Kirche. Und nicht Priester, ah, das sind doch die Menschen, wäre ja schön, die Hoffnung aufrechterhalten. Oder eine Kirche, okay, die machen auch Fehler, aber das ist ein Ort, wo wir noch Hoffnung spüren, nicht oberflächlich, wenn den Menschen das in den Sinn kommen würde. Ich glaube, das ist möglich. Und nicht, weil wir uns jetzt, weiß ich was, Riesensache machen müssten, sondern die Frage nochmal, bist du für etwas? Willst du Liebe bringen als Kompass? Oder Geduld, Versöhnung bei Menschen zur Seite stehen? Oder kommt die andere Kultur, das Perspektivenlose, das No Future, alles was scheitert, ist das stärker in deinem Herzen? Was möchtest du, wem möchtet ihr Raum geben? Und das macht viel. Es macht einen großen Unterschied. Ich möchte allen danken, die das jetzt schon machen. Ich wäre nicht mehr Pfarrer, ich garantiere es euch, wenn ich nicht immer wieder Menschen hier begegnen würde, wo ich sage, wow, die weiß das vielleicht gar nicht. Aber da kommt mir ein Leben entgegen, eine Hoffnung. Jetzt machen wir so, das war das Thema für heute. Wir hören ein Zwischenstück, ein Klavierstück oder Orgelstück, einfach, das ist gut, ein Musikstück und versucht euch innerlich vorzustellen, für was seid ihr? Was möchtet ihr bringen? Ich weiß, das ist auch mit Herausforderung verbunden. Was ist das, was mir wichtig wäre im Kontext meiner Familie vielleicht, im Kontext meiner Arbeitsstelle, Freundeskreis, Öffentlichkeit? Für was bin ich? Und dann bitten wir Gott, dass das darf aufleben in uns, mit allen Grenzen und allen Fehlern. Aber was soll wachsen in mir? Für was bin ich? Amen.